Gründercast. Gemeinden gründen, Gemeinden entwickeln, Gemeinden multiplizieren. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr hier. Von Klaus Schönberg und Björn Wagner.
Die hybride Kirche. Teil 1, die Corona-Krise. Das Wesen einer Krise besteht darin, dass sie die gewohnten Abläufe unterbricht. Wenn die Gewohnheit gewöhnlich und der Alltag alltäglich macht, dann drückt die Krise auf den Notfallknopf, der eine Unterbrechung der Alltagsgewohnheiten einleitet. Die geschlossenen Kirchen sind leer und entlarven die Selbsttäuschung, im kirchlichen Alltag nicht ganz leer gewesen zu sein, wenn wenigstens einige Gottesdienstbesucher und Besucherinnen anwesend sind. Die Störung des öffentlichen Gottesdienstes durch Corona kann als Gottesdienstfasten verstanden werden und zu einem Kairos werden, welcher der Kirche hilft, sich neu zu erfinden. Der katholische Theologe Tomasz Halik formuliert: Vielleicht zeigt diese Zeit der leeren Kirchen den Kirchen symbolisch ihre verlorene Leere, ihre verborgene Leere und eine mögliche Zukunft auf, die eintreten könnte, wenn die Kirchen nicht ernsthaft versuchen, der Welt eine ganz andere Gestalt des Christentums zu präsentieren. Zu sehr waren wir darauf bedacht, dass die Welt umkehren müsste, als dass wir an unsere eigene Umkehr gedacht hätten. Die Versuchung der Krise besteht darin zu fragen, wann ist sie endlich vorbei, damit wir wieder zur Normalität zurückkommen? In Bezug auf die Kirche lautet die falsche Frage, wann müssen wir wieder öffnen, damit es weitergeht wie bisher? Pastor John Tyson formuliert zu Recht, das Normale, nach dem sich die Kirche sehnt, kommt einfach nicht zurück. Wir suchen immer wieder nach der alten Normalität, anstatt zu fragen, was möchte Gott, dass wir in dieser Zeit tun. Die Kennzeichen einer Krise bestehen ja, dass die bisherigen Denkmuster und Bewältigungsstrategien nicht mehr greifen, um angemessen handeln zu können. Die Pandemie erschüttert die Erwartung, dass die Zukunft die Fortsetzung der Gegenwart ist. Und nun zeigt sich eine weltweite Verwundbarkeit einer globalisierten Welt. Der fast weltweite Lockdown hat alle Bereiche der Gesellschaft betroffen und eine Schockwelle ausgelöst. Deshalb wird in der Corona-Krise vieles, was uns völlig normal erscheint, dauerhaft in Frage gestellt. Unsere globalisierte kapitalistische Wirtschaft oder ein Lebensstil, der dauerhaft zu viele grundlegenden Ressourcen verbraucht und deshalb die Zukunft der nachfolgenden Generationen belastet. Und immer geht es darum zu fragen, was geeignet oder nicht geeignet ist, um aus dieser Krise wieder herauszukommen. Im Kontext der weltweiten Corona-Krise sind Experten und Expertinnen die Berater und Beraterinnen der Regierung. Virologen und Virologinnen, Ökonome und Ökonominnen, Psychologen und Psychologinnen sind gefragt. Wer fast nicht gefragt wird, sind Theologinnen und Theologen. Alles, was in der Krise eine systemrelevante Bedeutung für die Grundversorgung der Bevölkerung hat, Lebensmittel, Apotheken, Tankstellen und so weiter, darf öffnen. Alles, was nicht systemrelevant ist, was nicht zur Grundversorgung der Bevölkerung beiträgt, muss schließen. Schulen, Universitäten, Hotels, Geschäfte, Firmen, Vereine und Kirchen. Kirchen sind im Kontext der Corona-Krise aus Sicht des Staates, des größtenteils der Bevölkerung und wahrscheinlich auch im Selbstbild nicht systemrelevant. Und wer nicht als systemrelevant gilt, wird in der Regel nicht befragt, weil er vermutlich nichts Wesentliches beizutragen hat. Unabhängig von der schnellen und kreativen Reaktion vieler Gemeinden möchte ich zwei Herausforderungen skizzieren, die durch die Corona-Krise gestellt werden. Die erste besteht im Verzicht auf eine geistliche Deutung der Corona-Krise durch Theologinnen und Theologen. Die zweite im zunehmenden Verzicht auf Präsenzgottesdienste durch die Glaubenden. Die zweite im zunehmenden Verzicht auf Präsenzgottesdienste durch die Glaubenden. Kaum geistliche Deutungen der Corona-Krise. Es gibt ein weitgehendes theologisches Schweigen in Bezug auf die Rolle Gottes angesichts der Corona-Krise. Der Theologin Bunschum-Schramm nach liegt das an den überholten Gottesbildern. Es gibt keine geistlichen Deutungen der Krise mehr, weil die bisherigen Antworten weder der Kirche noch der Gesellschaft vermittelbar sind. Dass das Böse, in Klammern Virus, eine Folge des Sündenfalles ist, welches der Menschheit für alle Zeiten Tod und Leid beschert, wird heute eher als Mythos eines rachsüchtigen Gottes interpretiert, als dass es als Erklärungsmuster akzeptiert wird. Dass das Coronavirus eine Strafe Gottes für irgendein Fehlverhalten sei, behaupten keine ernstzunehmenden Theologinnen und Theologen mehr. Insbesondere, weil das Virus die Armen der Welt mehr schädigt als die Reichen dieser Gesellschaft. Dass das Virus eine Prüfung für die Frommen sei, funktioniert auch nicht, weil die Pandemie die ganze Welt betrifft. Dass es im Himmel keine Krankheiten und keinen Tod mehr geben soll, tröstet nur die schon Überzeugten. Dass Corona ein Zeichen der Endzeit sei, welches aus den Schalen des Zornes Gottes von den Todesengeln der Offenbarung ausgegossen wurde, kommt bei Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen gut an. Würde aber bei allen anderen nur unter dem Genre Science Fiction eingeordnet werden. Dass Gott in Christus angesichts der pandemischen Opfer mitleidet, wird als solidarischer Gedanke eines allerdings passiven Gottes wahrgenommen. Und hinter all den Anfragen steht die Grundfrage, ob sich Gott in diese Welt einmischt oder nicht. Hat er etwas mit Corona zu tun oder nicht? Die Herausforderung, eine verantwortbare geistliche Deutung der Krise zu formulieren, steht noch aus und soll hier nur als geistliche Relevanzkrise ohne theologische überzeugende Antwortversuche stehen. Präsenz Gottesdienste ohne Gemeindepräsenz. Die Pandemie hat die bestehenden Gottesdienstmodelle ausgehebelt. Ab Mitte März 2020 waren alle Kirchen geschlossen, Präsenzgottesdienste nicht mehr möglich. Darüber hinaus wurden sehr viele kirchliche Projekte inklusive geplanter Neugründungen ausgesetzt. Freiwillig Mitarbeitende hatten plötzlich keine Aufgaben mehr. Menschen, die sich vor allem durch ihr Engagement mit der Gemeinde identifizierten, verloren ihren kirchlichen Bezug, Ownership oder zogen sich ins Private zurück. Auf die Krise der Kirchenschließungen durch den Lockdown haben viele landes- und freikirchliche Kirchengemeinden analog zum Rest der zu Homeoffice Verurteilten in erstaunlicher Geschwindigkeit Streaming-Gottesdienste aufgebaut. Sie organisierten ihre Planungs- und Gebetstreffen über Videoplattformen wie Zoom. Sie präsentierten sich in allen Social-Media-Kanälen. Und unzählige Menschen, die sonst nie eine Kirche betreten hätten, nehmen erstmalig virtuell an Gottesdiensten teil und hören das Evangelium. Hier hat die Kirche sich erstaunlich agil gezeigt und eine beachtliche digitale Lernkurve hingelegt. Ab Juni 2020 veranstalteten Gemeinden sehr kreative Open-Air-Gottesdienste, feierten im Autokino, in Hauskirchen Gottesdienst, tauften in Seen und Flüssen und viele Gemeinden machten durchweg gute Erfahrungen und erlebten auch in Corona-Zeiten Gemeindewachstum. Ab Juni 2020 begannen viele Gemeinden, vorsichtig und unter Beachtung der Hygieneauflagen, wieder mit der Feier von Präsenzgottesdiensten. Und sehr viele Gemeinden machten allerdings zwischen Juni und September die gleiche Erfahrung. Die Glaubenden kommen noch nicht zurück. Die Gottesdienste bleiben ausgedünnt. Eine Umfrage des Barna-Institutes von 2020 machte die pandemische Störung der gewohnten Gemeinde- und Gottesdienstbesuche deutlich. 25% der Befragten sind nicht sicher, ob sie nach der Pandemie überhaupt zurückkehren werden. Weitere 30% gaben an, ihr geistliches Leben so lange digital führen zu wollen, bis sie ohne Maske, Singverbote und Sicherheitsabstände in der Kirche sein können. Dieses Verhalten hat unterschiedliche Gründe. Hygieneauflagen. Alle kirchlichen und insbesondere freikirchlichen Gottesdienste, die auf Nähe, Gemeinschaft und Beteiligung angelegt sind, fühlen sich unter Hygieneauflagen wie amputiert an. Kein gemeinsamer Lobpreis, kein Abendmahl, keine Umarmungen, kein Kirchenkaffee, kein oder ein unsicheres Kinderprogramm, keine Nähe, sondern Distanz und vorgeschriebene Gehwege nehmen das Empfinden, Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein. Dazu kommt die Angst vor Ansteckung, die auch dazu führt, dass vormals regelmäßige Besucher und Besucherinnen dauerhaft fernbleiben. Die Auflagen treffen vor allem die dynamisch wachsenden Kirchen hart, die mehr Menschen als Platz haben. Weniger betroffen sind Landeskirchen oder überalterte Freikirchen, die mehr Platz als Menschen haben. Böse Zungen behaupten, dass es in diesen Gemeinden vor und seit Corona keinen wesentlichen Unterschied gab. Jeder Besucher, jede Besucherin hat schon vorher die Abstandsregeln eingehalten und hatte zwei Kirchenbänke für sich selbst. Mitgesungen und umarmt wurde in der Regel auch nicht. Neu wäre nur die Maskenpflicht. Netflix-Verhalten. Gottesdienstbesucher und Besucherinnen entdeckten die Vielfalt von digitalen und hochwertigen Gottesdienstformaten. Sie erlebten, dass Gott auch durch digitale Formate reden kann, insbesondere wenn sie hochwertig produziert und inhaltlich überzeugend sind. Darüber hinaus können die digitalen Gottesdienstbesucher und Besucherinnen entspannt im Schlafanzug vor dem Bildschirm liegen und bei Nichtgefallen auf ein anderes Programm umschalten. Alles Dinge, die im Präsenzgottesdienst nicht möglich sind. Alles Dinge, die im Präsenzgottesdienst nicht möglich sind, obwohl man auch dort vielleicht gerne ab und zu ein anderes Programm wählen würde. Der Mehrwert am Netflix-Verhalten besteht höchstens darin, dass niemand mehr aufstehen muss, um zu einem Gottesdienst zu fahren. Entwöhnung. Viele Menschen gehen aus guter Gewohnheit zur Kirche. Nach 3 Monaten oder 4 Monaten sogar ohne Präsenzgottesdienst tritt bei nicht wenigen Christinnen und Christen so etwas wie eine Entwöhnung von der Ich-gehe-zum-Gottesdienst-Tradition ein. Ein Satz, der in den unterschiedlichen Variationen immer wieder formuliert wird, lautet: Ich vermisse die Gottesdienste weniger, als ich gedacht hätte. Eine schnelle Rückkehr zu Präsenzgottesdiensten hat für viele Christen und Christinnen keine Priorität mehr. Fazit: Wenn der Wegfall von 3 Monaten Präsenzgottesdienst wegen einer Pandemie dazu führt, dass das bisherige Gemeindemodell bei einer Reihe von Gottesdienstbesuchern und Besucherinnen als überflüssig erlebt wird, dann steht zu befürchten, dass wir die Relevanz unserer Veranstaltung für das Glaubensleben überschätzt haben. Nach Jens Stangenberg zeigt der Ausfall von fast allen kirchlichen Präsenzveranstaltungen, die Wir-Gestalt des Glaubens scheint zu weiten Teilen entbehrlich zu sein. Nur wenige vermissen etwas. Er folgert: Dem christlichen Leben droht die Vereinzelung und es fällt zurück ins Private. Christliche Religion reduziert sich zum Angebot im Web, das frei gewählt oder auch abgeschaltet werden kann. Wenn es stimmt, dass viele Christen und Christinnen auch längerfristig auf Präsenzgottesdienst verzichten können und wollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir mit der Art unserer Gottesdienste und unserer Programme nur etwas Verzichtbares geschaffen haben. Wir müssen radikal fragen: Ist das Kirche oder kann das weg? Konkreter formuliert: Was ist für die Christusnachfolge elementar bedeutsam? Was dagegen kann aus dem, was wir Kirche nennen, getrost entschlacken? Theologe Thomas Halleck sieht in der Corona-Krise einen Kairos Gottes, um Christus neu zu entdecken und sich als Kirche neu zu erfinden. Als historisches Beispiel nennt er die Frühzeit der Kirche. Gleich zu Beginn ihrer Geschichte erlebte die junge Kirche aus Juden und Heiden die Zerstörung des Tempels, in dem Jesus gebetet und seine Jünger gelehrt hatte. Die damaligen Juden fanden darauf eine mutige und kreative Antwort. Den Altar des zerstörten Tempels ersetzte der Tisch der jüdischen Familie. Die Opferbestimmungen wurden durch die Bestimmungen zum privaten und gemeinsamen Gebet ersetzt. Die Brandopfer und blutigen Opfer wurden ersetzt durch die Opfer der Lippen, der Gedanken und des Herzens, das Gebet und das Studium der Schrift. Ungefähr zur selben Zeit suchte das junge Christentum, dass man aus den Synagogen vertrieb, seine neue Identität. Juden und Christen lernten, auf den Ruinen der Tradition das Gesetz und die Propheten neu zu lesen und auszulegen. Jede Zeit also muss das Evangelium neu erzählen und damit Antworten auf existenzielle Fragen geben. Dies impliziert, dass auch eine Corona-Krise deutend in Beziehung zum Handeln Gottes zu bringen. Für die Kirche bedeutet dies, Inhalte und Formate in Bezug auf ihre Relevanz zu überprüfen und, wo nötig, sich neu zu erfinden.
Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung: Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung: Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.